Ja, danke lieber Thomas für die netten Worte. Nach dieser Vorstellung bin ich selber gespannt, was ich sagen werde. Das kann aber nur gut werden. Das war ein Witz. Ein schlechter, okay. Danke für keine Reaktion. Gut, guten Morgen ihr Lieben. Schön euch zu sehen. Ich sehe ganz viele ganz schöne Kinostühle und dazwischen vereinzelt sitzen ein paar Leute. So ist es im Jahr 2021 noch, aber bald wird's anders, denke ich. Gut, und jetzt für den dramatischen Effekt muss ich die Kamera finden, die beleuchtet wird. Und ganz besonders freue ich mich, dass du dabei bist, vor deinem PC oder Bildschirm oder wo auch immer du gerade sitzt. Cool, cool, dass ihr da seid, über YouTube guckt oder was auch immer. Nice. Seid ihr froh, hier zu sein? Ralf, du schon? Cool. Daniel, du auch? Titus? Nice. Martina freut sich auch. Oder willst du mir was anderes sagen? Nee, du wolltest sagen, dass du dich freust. Sehr cool. Gut, das ist doch super. Wollen wir loslegen? Das war jetzt schon weniger enthusiastisch. Samuel, wollen wir loslegen? Absolut. Okay, nice. Der Predigtitel heute ist Only God Can Judge Me. Und es geht um das Lieblingsthema von Christen und Nichtchristen, das ewige Gericht Gottes. Ihr freut euch, oder? Ja. Tristan, mega. Ja. Ja, das hatte ich tatsächlich auch wirklich vor Augen. Also ich habe schon überlegt, soll ich den Titel nochmal ändern, weil ich dachte, da weiß doch keiner mit was anzufangen aus der Gemeinde. Aber der Alex hat zumindest ein bisschen Raster, woher das kommt. Also jedenfalls, als ich halt gemerkt habe, ich predige im März, da habe ich halt, kam mir so dieser Satz halt, Only God Can Judge Me. Vom Hintergrund, dass es gab in den 90ern einen Rapper, der hieß Tupac Shakur, den keiner von euch kennen wird, aber der Alex kennt ihn vielleicht. Doch, ihr kennt den. Okay, Tupac Shakur. Jedenfalls, ich habe zwar Hip-Hop gehört und auch amerikanischen Hip-Hop teilweise, aber Tupac jetzt nicht so. Aber den gab's, der war relativ bekannt und ist dann erschossen worden. Und das macht ja dann die Leute auch nochmal ein bisschen langlebiger in gewisser Weise im Gedächtnis der Leute, dass der doch einigen Leuten noch in Erinnerung geblieben ist. Jedenfalls, es gibt einen Haufen Leute, die sich das tätowieren lassen. Only God can judge me. Also du wirst Leute finden halt, also vielleicht, ich denke mal, es werden jetzt weniger geworden sein in den letzten 20 Jahren, aber die sich das haben tätowieren lassen. Only God can judge me. So auf dem Unterarm oder so oder auf dem Rücken. Und ich habe dann halt ganz kurz mal in den Liedtext reingeguckt von dem Song, aber habe schon gemerkt, da ist jetzt nichts Verwertbares drin für die Predigt halt einfach. So ein bisschen, was dahinter steckt jetzt hinter diesem Only God Can Judge Me, ist auch so eine Haltung, ich mache mein Ding und mir braucht eigentlich keiner was sagen, halt einfach, nur Gott kann mich richten. Das heißt aber auch, sonst keiner braucht mir irgendwas sagen und ihr könnt gerade den Mund halten, ich lebe mein Leben und das muss passen. So, das ist ein bisschen die Haltung dahinter, wo ich dann gedacht habe, also das ist jetzt gerade nicht die Haltung, die ich habe. Also das ist jetzt eigentlich nicht, was ich denke. Ich denke schon, dass mir Leute was zu sagen haben. Also es gibt einen Haufen Leute, die mir was zu sagen haben. Ich denke, mein Chef hat mir schon was zu sagen. Pastoren haben was zu sagen. Die Polizei hat mir was zu sagen. Die Straßenverkehrsordnung hat mir was zu sagen. Also ich lasse mir schon was sagen, weil es halt auch einfach wichtig und richtig ist. Meine Frau hat mir was zu sagen. Selbst meine Kinder haben mir was zu sagen. Okay, also sich was sagen zu lassen, ist schon eine wichtige Sache. Aber dann habe ich so drüber nachgedacht, only God can judge me, das stimmt doch, also es steckt ganz viel Wahrheit in dem Satz an sich halt drin. Also erstmal, Gott kann mich richten und dann nur Gott kann mich richten. Da steckt sehr viel Wahrheit drin, okay? Also das ist halt ein Fakt, den die Schrift halt auch beleuchtet. Und auch als ich dann angefangen habe, halt wirklich in der Bibel drüber zu lesen, habe ich festgestellt, das ist jetzt nicht irgendwie ein Thema, wo du dir 3-4 Verse halt aus der Bibel querbeet zusammensuchen musst oder so, sondern da gibt es eine Menge, okay? Also wenn du einfach die ganzen Bibelstellen über das ewige Gericht zusammenschreibst, dann hast du Seiten über Seiten über Seiten von Notizen. Und auch unser Herr Jesus hat darüber eine Menge zu sagen gehabt. Also es ist kein Randthema der Bibel. Ich finde, es kommt jetzt nicht so super oft in Predigten, aber es ist in der Bibel schon ein sehr zentrales Thema. Okay. Und ich habe auch einige Bibelstellen und wir starten mit der ersten. Die findet ihr im 2. Korintherbrief. Und wenn du das Ganze aktiv angehen möchtest, dann holst du deine Bibel raus und schlägst sie auf. Okay? Um euch zu mündigen Christen zu erziehen, habe ich keine PowerPoint gemacht. Okay, du kannst also nicht hier mitlesen, sondern du brauchst deine Bibel, wenn du mitlesen willst. Okay, gut, wir starten im 2. Korintherbrief und da im 5. Kapitel. So, ich bin da, ihr auch? Cool. Da beschreibt Paulus halt erst, dass wir so ein bisschen Verlangen haben, so nach unserem ewigen Zuhause, dass wir bekleidet werden wollen, halt einfach, dass wir jetzt aktuell halt noch in einer Zeit sind, wo wir Bedrängnisse haben, wo wir im Körper drin sind, wo auch noch viel Schwäche da ist halt einfach und Sachen, die einfach nicht so ganz passen in unserem Leben. Und wir wollen eigentlich das Ewige. Okay, aber jedenfalls, darum suchen wir auch unsere Ehre dahin. Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Das war Vers 9 und jetzt der Vers, um den es geht gerade. Vers 10. Denn wir alle, 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle, also wir reden von allen, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Okay. Also, da steckt einiges drin. Das erste ist, wir alle, jeder einzelne einsame Mensch auf diesem Planeten, der jetzt gerade lebt, der je gelebt hat oder noch leben wird, wird vor diesem Richterstuhl erscheinen müssen. Also das ist ein Date, eine Verabredung, die du hast, um die du nicht rumkommst. Jeder von uns wird da erscheinen. Okay, keiner von uns wird da rumkommen. Jeder von uns wird vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Jeder. Okay, dann ist es der Richterstuhl des Christus. Da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen und es sehr stark betonen, weil es eigentlich fast der zentralste Punkt ist an dem Ganzen, wie ja immer. Jesus ist die Antwort. Damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Okay? Also du kriegst, in gewisser Weise wird halt nochmal beurteilt, halt einfach, was du gemacht hast in diesem Leben, gut oder böse. Was du halt auch feststellst, hat der Ralf mir neulich noch gesagt halt, und er hat recht, was du im Leib getan hast, gut, böse oder irgendwas dazwischen, gut, böse oder Grauzone, hier sagt die Schrift gut oder böse. Okay, also du wirst beurteilt und es wird sich herausstellen, du wirst Sachen gemacht haben, die waren gut und du wirst Sachen gemacht haben, die waren böse. Okay, und dazwischen gibt's nichts. Also dass wahrscheinlich dein Mix aus Gut und Böse in dir drin ist, in deinem Herzen, auch in deinem Alltag, das ist ein Stück weit klar, aber das wird halt da sehr klar voneinander getrennt halt einfach. Die guten Sachen und die weniger guten Sachen. Okay, gut, also wir erscheinen vor dem Richterstuhl Christi in Hebräer 9. Da müsst ihr jetzt vielleicht nicht aufschlagen, weil es jetzt nur eine kurze Bibelstelle ist. Jedenfalls in Hebräer 9, Vers 27, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Okay? Jeder Mensch stirbt einmal. Das ist ja eine beobachtbare Tatsache, oder? Also Teil 1, jedem Mensch ist es bestimmt, einmal zu sterben, ist eine Tatsache, die man beobachten kann, oder? Ich bräuchte mal eine Reaktion, ja? Ja, gell, passiert. So, ich müsste dazu sagen, zu diesem Thema ewiges Gericht müsste man zwei unterschiedliche Predigten halten. Eine für Leute, die nicht zu Jesus gehören und eine für Leute, die zu Jesus gehören. Und heute geht es mir eigentlich um den zweiten Punkt, Leute, die zu Jesus gehören, also um dieses Gericht, was da erfolgen wird, darum geht es mir heute. Aber halt um die anderen, die jetzt vielleicht auch zuhören, nicht ganz außen vor zu lassen. Weißt du, du stirbst, du weißt vielleicht nicht, was da passieren wird, aber hör mal, es gibt, die Wissenschaft kann dir keine Antworten darauf geben, aber du brauchst Offenbarung. Und um es dir aus der Bibel zu sagen, weil es die Wahrheit ist, die Bibel sagt, du wirst sterben und danach wirst du gerichtet werden. Es ist danach nicht aus, du wirst nicht in irgendein Nirvana kommen, es wird nicht irgendwie das Licht ausgeknipst, du wirst als erstes Jesus Christus sehen nach deinem Tod. Also das ist die Botschaft an die Nichtchristen halt. Okay? Also du bist berufen halt einmal zu sterben und danach wird als erstes halt eine Beurteilung halt kommen. Eine Beurteilung und für einige wird es halt eine Verurteilung sein. Also das ist die erste Predigt halt einfach, die ich jetzt wie gesagt sehr knapp halte. Das Gericht für die Nichtchristen, das wird beispielsweise in Offenbarung 20 beschrieben. Ich lese es kurz und hake es danach ab. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also eine Sache, die man halt aber auch einfach so betonen muss, weil es so ist halt einfach, es wird halt für einige wird es halt Verdammnis geben halt einfach. Die werden die Ewigkeit nicht mit Jesus verbringen an einem anderen Ort. Also ich habe ja eben schon gesagt, es ist der Richterstuhl Christi. Weißt du, Jesus Christus wird da als Richter erscheinen. Und jetzt lieber Nicht-Christ, weißt du, der Himmel ist für die Leute, die mit Jesus leben wollen. Jesus ist im Himmel und Gott, der Vater, ist im Himmel. Wenn du keinen Bock auf Gott hast, dann ist der Himmel natürlich kein Ort für dich. Aber dann gibt es halt einen anderen Ort, okay? Und das ist halt eine harte Realität, okay? Es gibt einen anderen Ort, an dem ich persönlich nicht sein möchte. Ist so. dein Problem halt einfach, weißt du, also auch an die Nichtchristen jetzt, du wirst nicht in die Hölle gehen wegen deinen Sünden, also du wirst in die Hölle gehen wegen deinen Sünden, aber du wirst doch nicht wegen deinen Sünden in die Hölle gehen, weil deine Sünden sind im Grunde ein Problem, das längst bearbeitet wurde, okay? Jesus wird da auf dem Richterstuhl erscheinen und du wirst halt feststellen, dass Jesus die Nägelmale in den Armen und in den Händen, in den Füßen halt einfach hat, weil er für dich gestorben ist. Jesus ist nicht nur ins Kreuz gegangen für die Christen, sondern auch für Nichtchristen. Weißt du, wir feiern ja alle das Abendmahl und das ist ja so im Glauben halt einfach Anteil nehmen an dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und als Jesus das Abendmahl das erste Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er ja auch gemeint, nehmt das Brot und den Wein, das ist mein Leib halt und mein Blut, was für euch vergossen werden wird. Und weißt du, das hat er mit seinen 12 Jüngern eingenommen. Und das war für mich immer so eine Ausrufezeichenstelle, dass ich dachte, weißt du, Judas Iskariot hat das auch gegessen. Judas Iskariot hat dieses selbe Abendmahl mitgegessen und die Bibel ist sehr eindeutig, dass er nicht im Himmel sein wird. Okay, das Blut Jesu ist für jeden vergossen worden und die Vergebung und die Erlösung ist für jede Person da. Es ist halt nur die Frage, hast du es angenommen? Hast du es angenommen? Also, liebe Person da draußen, die das jetzt zuhört, weißt du, es ist die Frage, hast du das angenommen, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat? Das ist die entscheidende Frage, die da gestellt werden wird, weil darin wird sich entscheiden, halt, ob du gerechtfertigt wirst oder ob du verdammt werden wirst. Ist so. Kein Mensch wird durch seine eigenen Werke und seine Anstrengungen vor Gott halt als richtig erscheinen werden. Du wirst auf 1000 Fragen, die Gott dir stellen wird, wirst du keine einzige Antwort haben. Es ist so. Du wirst auch nicht groß mit Gott diskutieren. Wenn du vor Gott erscheinst und er dein Leben offenbar machen wird, hier steht ja, dass Bücher aufgeschlagen werden und unser ganzes Leben wird aufgerollt. Ob das jetzt ein Film ist oder wie das aussieht, aber wir werden alle Details unseres Lebens werden aufgedeckt. Und du wirst nicht mit Jesus anfangen zu diskutieren. Dir steht da in dem Moment halt Himmel und Erde versuchen zu fliehen vor diesem Ort. Okay, also für Leute, die Jesus nicht angenommen haben, ist das eine krasse Realität. Und da ist es halt auch so, Jesus hat überhaupt kein Interesse, dass du in die Hölle gehst. Weißt du, er sagt ja, nur über meine Leiche gehst du an diesen Ort. Weißt du, wir sind ja so, dass wir Leute dann manchmal leicht aburteilen halt einfach und denen nichts Gutes wünschen. Aber weißt du, Jesus sagt nicht, ach weg mit denen, ich schicke die in die Hölle so leichtfertig. Sondern er sagt halt, du gehst in diesen Ort nur über meine Leiche. Aber du kannst. Wenn du jetzt sagst, es ist mir egal, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, ich mache mein eigenes Ding, Gott ist mir im Grunde scheißegal, sorry für die Ausdrucksweise. Okay, dann wird Gott sagen, okay, ist okay. Weil, weißt du, was hast du im Himmel verloren, was willst du da? Die Bibel sagt, dass es da nicht mal mehr eine Sonne geben wird, weil Jesus Christus selbst das Licht ist, okay? Also du bist am Ort, wo Gott ist, halt einfach der heilige Gott, der liebende Gott halt einfach. Und wenn du auf den keinen Bock hast, dann ist der Himmel logischerweise kein Ort für dich. Aber die Alternative, lass es mich dir sagen, ist total krass. Also von daher kann ich dich nur sehr ermutigen, einfach mal drüber nachzudenken. Sehr intensiv drüber nachzudenken. Okay. Gut, das war Predigt Nummer 1, die Predigt für den Nichtchristen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Predigt für heute. Ihr könnt noch. Frank, also jetzt kannst du einschalten, jetzt kommt die Predigt für die Christen. Ich wollte damit nicht sagen, dass du eben ausgeschaltet hast. Okay, also jedenfalls jetzt kommt die Predigt für die Christen. Auch wir werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Das haben wir eben gelesen. Es ist, alle Menschen werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Jeder, also auch jeder, der gerettet ist. Du wirst vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. So, ich habe mir sagen lassen, und das habe ich jetzt nicht gegengecheckt, aber dieses Wort für Richterstuhl, so aus dem Griechischen, ist sowohl das Wort, es ist jetzt nicht der Richterstuhl, den du in einem Gerichtssaal findest, sondern es ist eher, was jetzt die Leute im griechischen Kontext jetzt halt aus dem Kontext wollen, deine Leistungen bewertet werden, wie eine Art Jury oder so, oder ein Kampfgericht halt nach irgendeinem sportlichen Wettkampf oder so, es wird halt beurteilt, was du getan hast. Ja? Und da wirst du erscheinen werden. Und auch da möchte ich noch diesen ersten Punkt möchte ich einfach mal betonen, du wirst vor Jesus Christus erscheinen. Okay? Also Ralf, es wird so sein, wenn du dann deine Äuglein aufmachen wirst, nachdem es hier vorbei ist halt einfach, dann wirst du erstmal vor Jesus erscheinen und er wird dir in die Augen blicken. Was ja, also das ist ja erstmal Good News, also das sind ja gute Nachrichten, dass du vor Jesus erscheinen wirst, weißt du, weil wer meint es besser mit dir als Jesus? Ist doch so. Wer meint es besser mit dir als Jesus? Weißt du, ich meine Jesus, der dich uneingeschränkt liebt halt einfach, der dich mehr liebt, als du dich selber liebst halt einfach, der dir nur Gutes will halt einfach und dafür gestorben ist, dass dir nur Gutes zuteil wird. Also wenn einer ein Anliegen hat, dass du belohnt und gesegnet wirst, dann Jesus, okay? Du wirst also definitiv auch ein faires Urteil bekommen, also davon kannst du ausgehen. Ich meine, wir sind ja alle schon oft beurteilt worden in unserem Leben, fängt mit der Schule an halt, kriegst Noten. Und du kennst ja auch die Situation, wenn du halt von jemandem beurteilt wirst, der dir nicht wohlgesonnen ist oder kennt das irgendjemand. Du kommst zu jemandem, der so mit einer kritischen Haltung auf dich guckt, der eigentlich keinen Bock auf dich hat und du weißt eh, was passieren wird. Du weißt, was passieren wird, es kommt nichts Gutes bei rum. Weißt du, diese Angst musst du schon mal nicht haben. Es ist nicht so, dass da jemand jetzt irgendwie ein strafender alter Mann halt einfach auf dem Thron sitzt, halt einfach sagst, ey, du Wurm halt. Also es wird nicht so passieren. Du wirst vor Jesus Christus stehen und er hat alles Anliegen, dich zu segnen. Okay? Alles Anliegen, um dich positiv zu bewerten, um dir für die Ewigkeit Gutes zu geben. 100%. Von daher, da steckt ja auch jetzt eine starke Beruhigung ein Stück weit drin. Finde ich. Also ich finde das genial halt einfach, dass ich da vor Jesus stehen darf halt. Auf der anderen Seite sagt die Bibel halt schon, dass es auch eine ehrfurchtgebietende Sache ist. Es ist eine ehrfurchtgebietende Sache. Ich komme gerade nochmal zu meiner nächsten Bibelstelle. 1. Petrus 1, Vers 17. Also für die Leute, die noch dabei sind, die in ihrer Bibel rumblättern sind. 1. Petrus 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Also die Bibel redet hier davon, wenn wir das denn jetzt in unserem Hinterkopf haben, dass das alles vor Gott, dem Vater, vor ein Gericht kommen wird, dann sollte uns das in uns eine Ehrfurcht halt einfach hervorbringen, während wir hier leben. Also wir sollten da eine gewisse Ehrfurcht einfach mitbringen. Weißt du, Gott wird jeden Einzelnen ohne Ansehen der Person richten. Da komme ich gleich noch drauf. Es gibt halt verschiedene Prinzipien halt einfach bei diesem Gericht. Und ein Prinzip ist, jeder wird für sich selber gerichtet. Du wirst da Rechenschaft geben für dich und für keinen sonst. Und es gibt auch kein Ansehen der Person. Die Bibel sagt halt einfach, dass dieses Gericht anders ausfallen wird, als das, was wir uns ausmalen. Jesus sagt, die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Einige Leute, die aktuell sehr angesehen sind, werden da eher mager abschneiden. Und andere Leute, die du nie gesehen hast, wo du nie gesehen hast, was die getan haben, die werden da sehr groß sein. Es gibt kein Ansehen der Person. Weißt du, was du jetzt bist und was die Leute über dich denken, ist an diesem Gerichtstag und bei dieser ewigen Beurteilung völlig egal. Es interessiert keinen. Du wirst vor Jesus erscheinen. Dein ganzes Leben wird aufgerollt von A bis Z und die verborgensten Gedanken und Gesinnungen deines Herzens. Alle Motive. Alles wird aufgerollt. Für mich ist das ein ehrfurchtgebietender Gedanke. Für dich vielleicht nicht. Weil du so heilig bist, dass du alles offenlegen kannst. Die Eva ist so, ich weiß. Also ich finde schon, dass es ein ehrfurchtgebietender Gedanke ist. Weißt du, Ehrfurcht ist auch ein Aspekt vom christlichen Leben halt einfach. Ich meine, ich denke so jetzt auch an meine Kinder halt einfach. Weißt du, meine Kinder haben jetzt keine Angst vor mir. Und das sollte ja bei Gott auch nicht so sein. Du solltest keinen Schiss vor Gott haben, in dem Sinn, dass du jetzt Angst vor Bestrafung ständig hast und denkst, der ist immer nur zornig auf mich und so. Gott ist schon in erster Linie ein liebender Vater. Und jetzt meine Kinder haben jetzt auch keine Berührungsängste, die gehen jetzt auch nicht und kauern sich in der Ecke zusammen, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Du wirst uns oft halt irgendwie auf der Couch finden, dass wir jetzt uns miteinander so prügeln halt, so das männliche Kuscheln. Weißt du, die haben keine Berührungsängste jetzt halt einfach, sich dann auf mich zu schmeißen und sich zu prügeln zu wollen und so. Das läuft schon alles. Und ich bin ein riesen Fan von meinen Söhnen halt einfach, ich finde die genial. Aber es gibt halt auch Situationen, weißt du, wenn sie sich halt daneben benommen haben und dann gibt es auch Situationen, wo sie sich in der Weise daneben benommen haben, dass ich ernsthaft sauer werde und in der Regel kommen dann keine blöden Sprüche mehr. Also dann gibt es schon so Situationen, wo halt einfach auch eine gewisse Art von Respekt und Ehrfurcht dann da ist halt einfach, weißt du? So sollte das ja bei deinen Eltern auch gewesen sein ein Stück weit, dass du schon auch eine Ehrfurcht hattest und Respekt, dass es jetzt nicht so beliebig ist, ach, was hat der Alte mir zu sagen? Und so ist auch mit Gott. Gott ist auch ehrfurchtgebietend. Er ist ein heiliger Gott halt und das sollte in uns eine gewisse Ehrfurcht hervorbringen. Weißt du, diese Offenbarung von dem Gerichtstag Jesu sollte in uns eine heilige Ehrfurcht einfach hervorbringen. Weil unser Leben zählt. Unser Leben zählt. Dein Leben zählt. Was du mit jedem Tag machst, zählt. Es zählt für die Ewigkeit. Es zählt für dich, für die Ewigkeit. Es zählt für andere Menschen. Es zählt für das Reich Gottes. Es zählt. Jeder Tag zählt. Nichts davon wird verloren gehen. Jeder einzelne einsame Tag wird da aufgerollt werden. Jeder einzelne Tag, ob das jetzt Dienstag oder Donnerstag war oder Sonntagmorgen, jeder Tag wird aufgerollt. Okay, 1. Korinther 3, schlage ich jetzt auf. Ich sehe wenig Reaktion, ganz wenig Blätter. Was meinst du? Richtig. Okay. Gut, also wir sind in 1. Korinther Kapitel 3 und ich lese so ab Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden dann offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Okay, also hier steht halt einfach, dass das Fundament halt einfach für alles im christlichen Leben halt einfach in der Gemeinde, im Reich Gottes ist Jesus Christus. Ein anderes Fundament kann keiner legen. Und darauf bauen wir halt auf. Also das Fundament kannst du das Fundament nicht verändern. Das Fundament ist Jesus Christus, auch seine Erlösung am Kreuz. Und du wirst gerechtfertigt allein durch das, was Jesus getan hat. Es geht hier auch nicht um Verdammnis. Okay? Da habe ich jetzt auch ein paar Bibelstellen stehen. Ich denke, ich fasse jetzt auch ein paar Sachen einfach zusammen und lese nicht alles vor, wenn das für euch okay ist. In Römer 8 steht, so gibt es aber keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Und da gibt es noch weitere Stellen halt einfach. Dieses Gericht ist nicht, um dich zu verdammen. Okay? Es geht nicht darum, dass du eventuell jetzt in die Hölle geworfen wirst. Es gibt ein Fundament, das ist die Erlösung, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Du bist aus Gnade gerettet, durch den Glauben, nicht aus Werken. Ja? Aus der Gnade Gottes, aus seiner Barmherzigkeit heraus bist du gerettet, nicht aus deinen Werken, sondern du hast es durch Glauben empfangen. Das ist das Fundament. Ja? Und darauf bauen wir dann auf. Und jetzt sagt die Bibel, da kannst du unterschiedliche Sachen drauf aufbauen. Du kannst Gold drauf aufbauen, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh. Und das wird halt an diesem Tag überprüft. Also es wird halt überprüft werden, was hast du gemacht halt einfach. Und dann wirst du halt feststellen, dass einige Sachen, die du gemacht hast, werden Bestand haben und andere nicht. Paar Prinzipien jetzt hier. Also du stellst ja fest, weißt du, Gold gibt es in weniger großen Mengen als Holz. Wisst ihr, oder? Und kostbare Steine gibt es in weniger großen Mengen, als es Heu gibt auf der Welt. Ist auch irgendwie offensichtlich, oder? Und so ist es halt auch so, weißt du, die Sachen, die ewig Bestand haben, diese werden teilweise in eher kleinen Mengen halt einfach produziert in unserem Leben. Und dafür produzieren wir halt einen ganzen Haufen anderen Kram, der überhaupt keinen Bestand haben wird. Weißt du, weil es einfach uninteressant ist. Weißt du, das, was du aus Liebe zum Herrn, zu seiner Verherrlichung, mit einem guten Motiv, aus selbstloser Liebe und Hingabe, Demut, Opferbereitschaft getan hast, das wird strahlen halt einfach wie sonst was. Wird mega sein. Andere Sachen halt einfach, womit wir viel Zeit verbracht haben, halt auch einfach, das können ja alles sein. Können gute Sachen sein, können Gemeindedienste sein, kann Sachen in unserer Arbeit sein, in unserem Hobby oder so. Wird völlig irrelevant sein. Wird 0% relevant sein, null. Also so wird es halt sein. Das wird halt dein Lebenshaufen, den du halt aufgehäuft hast, wird da halt offenbar werden vor Jesus. Und dann zündet er erstmal halt einfach ein Feuerchen an und legt mal Feuer dran. Und dann am Ende wird halt geguckt, was bleibt über. Was bleibt über? Ist doch schon irgendwie ein interessanter Gedanke, wie ich finde. Und hier steht halt jetzt schon auch, wenn jemand das Werk, das darauf aufgebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Im Grunde ist das Ziel halt auch dieses Gerichtes von Jesus her, dass er uns belohnen will in der Ewigkeit. Es gibt halt Belohnungen. Ich weiß jetzt nicht, was du für eine Vorstellung vom Himmel hast halt. Also es wird jetzt nicht so passiv sein, dass du da irgendwie passiv auf irgendeiner Wolke mit einer Harfe halt rumhängst und es die ganze Zeit langweilig ist, weil es nichts zu tun gibt. Ich weiß nicht, ob das dein Bild vom Himmel ist. So früher wird das Bild immer, finde ich, schon so ein bisschen vermittelt. Als ich noch kein Christ war und nichts damit zu tun hatte, dachte ich immer, ja, ey, der Himmel ist so total öde. Weißt du, was willst du da auf der Wolke? Ihr wisst nicht, was ich meine. Aber sorry, so wird der Himmel nicht sein. Weißt du, der Himmel wird sehr lebendig sein, sehr interessant und sehr aktiv. Weißt du, du wirst da auch eine Rolle haben. Da komme ich gleich noch zu, du wirst da Aufgaben haben. Und Gott möchte dich belohnen. Also das ist auch das Ziel dieses Gerichtes, dich zu belohnen gemäß deinen Werken. Also Jesus Ziel ist es halt einfach, das, was du an Guten getan hast, zu belohnen. Die Bibel redet über viele Sachen, wo wir Lohn für bekommen. Das sind die kleinsten Sachen. In einem von den Evangelien steht es, wenn du einem Propheten ein Glas Wasser gegeben hast, weil ein Prophet ist, wirst du Lohn dafür bekommen. Also die kleinsten Sachen. Weißt du, wenn du es aus einer guten Haltung gemacht hast, kannst du selbst jemandem ein Glas Wasser hingestellt haben und es wird belohnt werden. Selbst das wird nicht übersehen werden. Die kleinsten Sachen. Und Jesus will uns da wirklich belohnen. Auf der anderen Seite steht hier, wenn jemand das Werk verbrennen wird, dann wird er Schaden erleiden. Aber er wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ein Stück weit ist es schon so, weißt du, dass für viele Leute dieser Tag des ewigen Gerichts ein Tag des riesigen Bedauerns sein wird. Weil es diesen Punkt halt geben kann, oder es wird ja so sein, weißt du, wir werden da Jesus in die Augen schauen und dann ist dir auch, es wird dir völlig egal sein, wer da zuguckt, ehrlich gesagt. Weißt du, ob das jetzt öffentlich ist oder privat, wen interessiert das? Es wird irrelevant sein. Es wird alles offengelegt werden und dann wirst du halt dich freuen über die guten Sachen, die in deinem Leben gelaufen sind, aber es wird auch, glaube ich, ein riesiges Bedauern sein. Weißt du, wenn du halt merkst, ich hatte nur dieses eine Leben. Wir haben dieses eine Leben, du weißt nicht mal, wie lange es dauert, 50, 60, 70, 80 oder 90 Jahre. Ich habe mein eines Leben gehabt, aber ich habe ganz viel Zeit einfach vergeudet für nutzlosen Kram. Da wird ein riesiges Bedauern sein, weil die Bibel hier auch sagt, weißt du, du wirst schon Schaden erleiden. Es wird schon so sein, dass Gott eigentlich Sachen für dich geplant hatte für die Ewigkeit, die du nicht kriegst. Und weißt du, da ist so auch so jetzt meine Kinder, die Freude, also weißt du, ich will die auch belohnen halt einfach, aber manchmal ist nicht. Also um jetzt nochmal das Ganze ein bisschen runter, also ich weiß, es ist schwerer Stoff, das ist mir schon bewusst. Also ich will meine Kinder gerne belohnen und zwischendurch kaufe ich denen auch einfach Sachen. Auch mal, wenn jetzt kein Geburtstag ist oder kein Weihnachten oder so, gehe ich einfach mal in den Laden und kaufe denen was. Und ich merke halt, weißt du, es gibt halt Sachen jetzt bei denen, wenn ich jetzt merke, dass die sich in einer gewissen Weise verhalten halt einfach, dass die dankbar sind, dass die sich freuen, dass die sich gegenseitig was gönnen und so, dann merke ich halt einfach, langsam, ich habe wieder Bock, denen was Gutes zu tun halt einfach. Einfach mal so, ohne Grund, denen einfach was Gutes zu tun. Aber wenn sie jetzt ständig am Stressen sind, sich halt, sich nichts gönnen, sich nicht das Butter auf der Brot gönnen, halt einfach und unleidlich sind und respektlos und so, weißt du, wie motiviert mich das, sie zu belohnen? Eher weniger. Und dann ist ja schon so, weißt du, dann kommt ja auch eine Traurigkeit auf. Weißt du, wenn dann abends mal das Fernsehen gestrichen ist, passiert selten, aber es könnte passieren halt einfach, oder die Süßigkeiten halt abends, dann ist da schon eine große Traurigkeit. Oh, dann kommen immer die Tränen. Mein Gummibärenteller. Ihr habt solche Situationen zu Hause nicht. Ihr gebt euren Kindern keine Süßigkeiten. Deswegen sind sie auch so cool geworden. Ihr habt recht. Oder kriegt ihr Süßigkeiten. Ihr seid zu alt dafür. Vergesst es, ich muss jemand anders ansprechen. Wahrscheinlich eher muss ich in der hinteren Reihe gucken. Also jedenfalls, weißt du, die Bibel redet hier, bei diesem letzten Gericht werden viele von uns halt auch ein Stück weit Schaden erleiden, weil Gott eigentlich mega gigantische Sachen für uns geplant hatte, für die Ewigkeit, und wir werden sie nicht bekommen. Und dann wird halt schon ein riesiges Bedauern da sein, so ein halt einfach, Mann, Alter. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die dann immer so diesen dummen Spruch bringen, ich bereue nichts in meinem Leben halt einfach. Mann, Alter. Also wenn ich jetzt so zurückgucke, also so dieses Bedauern hat mir häufig über seine Schulzeit, wenn ich jetzt so in meine Schulzeit zurückgucke und wie faul ich da war halt einfach und was für ein Scheiß ich gemacht habe, sorry, dann denke ich halt schon manchmal, ey, wenn ich das jetzt nochmal machen könnte, würde ich es anders machen. Kennt ihr solche Gedanken? Und ey, ehrlich, wenn wir in die Ewigkeit eingehen, das wird ein hervorstechender Gedanke sein, dieser Gedanke, boah, Mann, Alter, ich hatte diese eine Chance, Mann. Hätte ich's gewusst, ey. Hätte ich's gewusst. Und das ist auch der Zweck dieser Predigt halt einfach. Weißt du, wenn wir es jetzt schon halt ergreifen, dann hilft uns das. Diese Botschaft vom Gericht, die findest du in dem Neuen Testament durchgängig, überall. Überall findest du das. Wenn du das halt einfach jetzt nicht nur hier, ja, weißt du, das weiß ja, also, ja, ich sterb mal und als Christ weißt du, ja, es kommt Gericht, hier weiß es jeder. Aber dass es wirklich halt tief drin ist, dafür ist es halt schon manchmal Not, dass wir es auch ein paar Mal öfter hören, glaube ich. Und dass wir es halt auch wirklich in unser Herz sacken lassen, dass es uns zu einer geistlichen Offenbarung wird. Dass es halt einfach, weißt du, dass unser Leben zählt. Dass jeder Tag zählt. Ich glaube, diese Botschaft von dem Gericht Gottes, auch von der Beurteilung, die da erfolgen wird, ist sehr wesentlich, es hilft uns. Dass wir nicht so einen Tag rausleben, nicht faule Kompromisse machen, nicht so ein niedriges Level an Hingabe leben, halt einfach, weil wir werden es bereuen. Du wirst es bitterlich bereuen. Ist so. Selbst wenn du gerettet wirst, und du wirst ja, wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, wirst du hier gerettet werden. Darum geht es jetzt hier gar nicht, weißt du? Ich denke, an diesem Tag werden wir die Gnade auch nochmal vollständiger begreifen, halt einfach, weil da wirst du halt nicht aufkreuzen halt und sagen, ey Gott, lass mich rein, ich habe das und das gemacht, weißt du? Mit deinen eigenen Werken aus deiner Kraft halt einfach wirst du da nicht auftrumpfen können. Es wird nicht punkten halt einfach. Weißt du, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, du nimmst sie an und aus Dankbarkeit reagierst du da drauf und halt einfach aus dieser Dankbarkeit heraus lebst du dein Leben halt einfach. Diese Dinge haben Bestand. Ja. Okay. Gut. Ja. Also das wär so das Erste halt einfach. Wir werden definitiv vor Jesus Christus, unserem Richter, erscheinen. Er wird uns beurteilen. Ich gehe gerade nochmal auf diesen Aspekt mit der Belohnung ein. im Matthäusevangelium, da redet Jesus am Ende auch übers Gericht und es sind ganze Passagen. Du wirst feststellen, er redet verschiedene Gleichnisse, halt einfach wirklich längere Passagen auch und die beziehen sich alle auf den letzten Tag der Beurteilung des Gerichts. Da redet er auch ein Stück weit über die unterschiedlichen Formen des Gerichts. Aber ja, da ist halt auch die Sache, weißt du, ja, nee, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber jedenfalls, es gibt dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das fasse ich jetzt nur zusammen, aber in Matthäus 25, da beschreibt Jesus halt einfach, wie so ein Herr halt einfach außer Landes reist und er gibt seinen Knechten unterschiedliche Talente. Und nach einer gewissen Zeit, und er sagt denen halt, wirtschaftet mit denen. Und dann kommt er zurück und der eine hatte 5 Talente bekommen, hat mit denen gearbeitet, hat 5 Talente dazu gewonnen. Der andere hat 2 Talente bekommen, hat mit denen gearbeitet, hat noch 2 Talente dazu gewonnen. Der andere hat 1 Talent bekommen, hat gesagt, ey, ich hatte so einen Schiss, weißt du, ich wusste, du bist ein harter Richter und so weiter, da habe ich Angst bekommen, hab's vergraben. Und da meint der Mann halt zu ihm, ey, du fauler, nichtsnutziger Knecht, hättest du es mal zur Bank gegeben, dann hätte ich wenigstens Zinsen drauf bekommen. Und dann halt, dann, ja, jetzt, das steht, glaube ich, da jetzt nicht, aber es gibt die Parallelstelle auch nochmal in Lukas, da steht dann jedenfalls, also der eine, der dann halt die 5 Talente gewonnen hat, der wird über 5 Städte gesetzt und der andere über 2 oder 10 und 5. Also jedenfalls, der eine kriegt Autorität über 10 Städte, der andere über 5. Weißt du, das ist halt, die Bibel redet schon davon, dass du im Himmel auch eine Aufgabe haben wirst. Oder jetzt in der neuen Welt Gottes, wann das jetzt sein wird, bei der Wiederkunft Jesu in dem 1000-jährigen Reich oder im Himmel oder in der neuen Erde, das ist ja auch ein Stück weit egal. Aber jedenfalls nach diesem Leben halt einfach, du wirst einen Job haben. Ob das jetzt ist, der Gärtner von irgendeinem Landkreis zu sein oder bei irgendeinem Regierungsbezirk halt irgendwie zu sein oder was weiß ich, was die Aufgabe ist. Keine Ahnung, ich war noch nicht da, du auch nicht. Aber weißt du, es wird Aufgaben geben. Und halt die Leute, die sich hier treu erwiesen haben, die werden halt auch da belohnt werden, halt einfach mit gewisser Autorität, halt einfach mit einer gewissen Stellung, halt einfach einem gewissen Standing. Und andere halt nicht. Und da siehst du halt auch, auch jetzt, als ich so darüber nachgedacht habe, über dieses ganze Thema mit dem Gericht, also ich musste schon, habe gemerkt, da muss ich irgendwie intensiver drüber nachdenken. Das spielt ja auch in diesen ganzen Gedanken einfach mit unserer Errettung halt einfach damit rein. Weißt du, was ist es jetzt? Bist du jetzt aus Glauben gerechtfertigt oder bist du aus Werken gerechtfertigt? Und da sagt die Bibel die eindeutige Antwort, ja, ist so. Werde ich jetzt aus Glauben gerechtfertigt oder werde ich aus Werken gerechtfertigt? Ja. Ich finde diesen Teil, fand ich immer ziemlich tricky halt einfach. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie direkt aus der Bibel gedacht habe, ah ja, ist alles klar, sondern da habe ich irgendwie über die Jahre auch immer mal mit ein bisschen mit zu arbeiten gehabt halt einfach. Was ist es jetzt? Ist es der Glaube oder ist es die Werke? Oder sind es die Werke? Und da macht die Bibel sehr eindeutig, du bist aus Glauben gerechtfertigt vor Gott, nicht aus Werken. Also es ist nicht so, dass du dich erst abrackerst, du fastest und betest und rennst 10-mal in die Gemeinde und so und am Ende findet Gott dich dann gut und spricht dich gerecht. Nicht so rum, sondern es ist erstmal, es ist die Gnade Gottes halt einfach. Er hat in Jesus alles getan. Er ist in Vorlage gegangen, er hat alles gemacht. Okay, es ist die Gnade Gottes, die als erstes kommt. Du empfängst sie dann durch deinen Glauben, aber dann sagt die Bibel halt einfach, du bist aus Glauben geboren zu guten Werken. In dieser Stelle im Epheserbrief halt einfach, du bist aus Gnade sind wir gerettet durch den Glauben, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind von Gott, wie steht's da? Jedenfalls, da steht da, wir sind von Gott neu erschaffen worden zu guten Werken, steht im nächsten Vers, kannst du in Epheser 2, Vers 10 oder so nachlesen. Also, aus der Gnade Gottes heraus sind wir geschaffen worden zu guten Werken. Und das ist dann halt, da gibt's dann halt auch Bücher in der Bibel, die halt einfach mal sagen, ey, wo ist es denn jetzt? Weißt du, wo ist denn das jetzt das Zählbare? Du bist gläubig, zeig mal. Der Jakobusbrief beispielsweise ist so ein Brief halt einfach. Und Martin Luther wollte den wohl, der hatte wohl drüber nachgedacht, ob er ihn aus der Bibel rausschmeißen soll, weil er dachte, da ist ja der Gnadengedanke gar nicht drin. Aber wenn du reinschaust, Jesus hat genauso geredet. Lies dir mal das nächste Gleichnis halt einfach über das Gericht halt einfach über die Heidenvölker an. Und da steht dann halt einfach, weißt du, die zu den Armen hingegangen sind, ich war schwach und nackt und unbekleidet und so und ihr seid zu mir hingegangen. Und halt einfach, und Jesus, und die meinen dann halt, ja, wann haben wir das denn gemacht? Ey, was du dem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Jesus guckt schon darauf, was haben wir getan. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ah, ich hatte einen riesen Glauben, hier schau mal, was ich für einen Glauben hatte. Dein Glaube wird völlig sichtbar in deinen Werken. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist an und für sich tot. Okay, wie gesagt, man muss es halt in der richtigen Reihenfolge hinbekommen. Du bist erstmal völlig aus Gnade gerettet, ohne irgendwelches dazutun. Du kannst nichts dazutun. Du wirst auch nicht gerechtfertigt jetzt auf dieser Ebene bei Gott durch deine Werke aus eigener Kraft. Gott rettet dich dann, aber er rettet dich zu guten Werken halt einfach. Weißt du, die Gnade sagt ja im Grunde, weißt du, Gott wird dir alles vergeben halt einfach und du wirst für alles Vergebung finden, was du getan hast. Ja, und dann Paulus beispielsweise im Römerbrief beschäftigt sich mit dem Einwand, dass einige dann sagen, ey, wenn das so ist, dann können wir doch machen, was wir wollen, ist doch total egal, dann wird Gott ja auch verherrlicht, wenn er uns dann vergibt, so ein Stück weit. Weißt du, ist ja dann egal, was du machst als Christ. Aber Paulus sagt dann schon, so kannst du nicht denken, weißt du, wir sind der Sünde gestorben, wie sollen wir noch weiter in der Sünde leben halt einfach. Die Gnade gibt uns eine große Freiheit, ja, also die Gnade Gottes gibt uns eine Riesenfreiheit im Grunde in gewisser Weise, aber es ist jetzt nicht die Freiheit, alles zu machen, worauf wir Bock haben und zu sündigen und so weiter, ist nicht. Wenn das deine Haltung ist, wenn du jetzt denkst, ey, wenn ich aus Gnade gerechtfertigt bin, dann kann ich ja machen, was ich will, super, komm trotzdem im Himmel, dann musst du dich halt ernsthaft fragen, wie ernsthaft gerettet bist du. Weil wenn du wirklich Christ bist, dann sollte jetzt zumindest dieses Verlangen in dir drin sein, halt eigentlich will ich Gott gefallen. Oder kennt das jemand so in sich, dieses, also ich habe das zumindest in meinem Herzen drin, dass ich halt merke, ey, auch wenn ich jetzt allen Scheiß, den ich zwischendurch auch als Christ noch fabriziere, wenn ich den mal außen Acht lasse, im Grunde hier drin, ich will schon Gott gefallen. Ich will das Richtige machen. Okay. ich springe gerade nochmal zum Titusbrief. Sehr cool, dieser Titus. Titus Kapitel 3, Abvers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Okay. Also es startet mit der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Gott hat eine riesige Liebe für dich halt einfach. Er hat gesehen, dass du auf dem Weg in die Hölle bist und hat alles, hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, dass das nicht passiert. Und wenn du dich halt auf dieses Opfer, was Jesus vollbracht hat am Kreuz, wenn du dich darauf berufst, dann hast du diese Rettung. Und die Bibel redet jetzt hier auch von dem Bad der Wiedergeburt. Du wirst ja von Neuem geboren ein Stück weit. Da redet die Bibel auch drüber. Ich weiß, dass das jetzt echt eine Hardcore-Botschaft für Christen ist. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt für Nichtchristen gedacht. Vielleicht, die werden wahrscheinlich nach den ersten 10 Minuten YouTube ausgemacht haben. Nachdem sie gehört haben, es geht über Gericht. Aber vielleicht haben sie auch weiter angeguckt. Also jedenfalls, die Bibel redet ja schon davon, Jesus sagt, du musst aus Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden. Auch jetzt Paulus und verschiedene andere Schreiber des Neuen Testaments gehen auch immer wieder zu Adam zurück halt einfach. Paulus beschreibt beispielsweise, weißt du, durch Adam, den ersten Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und durch Jesus ist Leben und Vergebung in die Welt gekommen. Ein Stück weit, die erste Sünde war ein Stück weit das Problem und durch diese erste Sünde ist Sünde in die Welt gekommen und auch der Tod in die Welt gekommen. Wir sterben ja alle, aber nicht, weil wir jetzt die Ersten waren, die gesündigt haben, sondern weil das schon ein Prinzip war, was gelaufen ist halt einfach in der Menschheitsgeschichte. Und auch ein Stück weit, finde ich, ist das eine beobachtbare Tatsache, dass unsere Natur, unsere eigentliche natürliche Natur, so mit der wir geboren werden, ein Stück weit verkorkst ist. Ich finde persönlich, wenn man die Welt anguckt, ist das schon ein Stück weit beobachtbar. Dazu brauchst du eigentlich nur die Nachrichten angucken, um zu sehen, dass wir irgendwie ziemlich daneben sind teilweise. In gewissen Bereichen, so die menschliche Natur ist ein Stück weit echt strange drauf und wir machen die krassesten Sachen. Und deswegen auch alle politischen Ideologien werden immer an dieser Tatsache scheitern, halt einfach, dass wir irgendwie einfach innerlich verbogen sind. Wir passen nicht ganz. Wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Und da ist jetzt auch nicht so, die böse Gesellschaft ist schuld. Du brauchst doch keinem Kind beizubringen, wie es lügt. Dazu muss es nicht in die Schule gehen und eine Klasse über Lügen halt irgendwie bekommen. Oder halt einfach betrügen, manipulieren und so. Welches Kind braucht darin ernsthaft Unterweisung? Das ist drin. Es ist ein Stück weit drin in uns. In dieser alten Natur ist diese Sünde ist ein Stück weit drin. Wir haben es und wir kommen nicht davon weg. Ja? Und da ist halt auch die Sache, Jesus, Gott arbeitet nicht mit dieser alten Natur. Der sagt nicht, ey, jetzt machen wir da mal einen besseren Sünder draus halt einfach. Sondern er sagt halt, für diesen alten Mensch gibt es eigentlich nur einen Platz am Kreuz. Wenn du Jesus am Kreuz anguckst, dann siehst du auch, wie Gott über Sünde denkt halt einfach. Die kann man nicht an Gott vorbeimogeln, wo er sagt, schwamm drüber. Und dann ist es halt so, du wirst von Neuem geboren, wenn du wirklich Jesus dein Herz gibst. Du weißt, er legt was in dich. Die Bibel redet darüber in 1. Petrus auch. Ich habe eben schon eine Stelle daraus vorgelesen. Jedenfalls, wenn man da ein bisschen weiterliest, dann steht halt auch, ihr seid wiedergeboren worden aus unvergänglichem Samen, dem Wort Gottes. Als du wiedergeboren wurdest, ist was in dich reingepflanzt worden, was definitiv vorher nicht da war. Ich weiß jetzt, dass das für Leute, die christlich aufgewachsen sind, ist das teilweise ein bisschen schwer zu vollziehen, weil das für die so ein schleichender Prozess dann teilweise ist. Aber für mich war es halt so, als ich mich bekehrt habe mit 20, es war echt vorher tot, dann lebendig. Hat jemand auch diese Erfahrung gemacht? Cool, ein paar hatten das. Wo ich halt wirklich gemerkt habe, ey, da ist was in mich reingelegt worden. Es ist definitiv, ich bin nicht mehr der gleiche, der ich gestern war. Es ist definitiv fundamental, was passiert halt. Und was da passiert, sagt die Bibel, dein geistlicher Mensch wird von Neuem geboren, wird wiederhergestellt halt einfach. Aber es ist halt, so sagt die Bibel, ein Samen. Ein Samen, der in dich reingelegt worden ist. Die Wiedergeburt, die in dich reingelegt wurde, ist wie ein Same. Und wenn du jetzt die Welt anguckst, die Welt funktioniert ja nach diesem Prinzip, dass Sachen aus Samen entstehen. Schon mal gesehen? Du weißt es vielleicht nicht, aber du bist auch aus einem kleinen Samen entstanden, einer befruchteten Eizelle. Ganz unscheinbares Ding. Wenn du es angucken würdest, unter dem Mikroskop würdest du nicht viel sehen. Aber in diesem Samen steckt alle Info, die du brauchst, um daraus einen Menschen zu machen. Es muss halt nur noch Nahrung hinzugegeben werden und Fürsorge und so weiter. Aber dann wächst da ein Mensch draus aus diesem Mini-Ding. Und so ist es doch mit allem. Weißt du, du hast so eine kleine Nuss oder so eine Eichel oder eine Walnuss oder so, die jetzt echt nicht hammer beeindruckend ist, so von ihrem Äußeren, oder? Also die sehen jetzt nicht hammer aus, weil es sagt, setzt sich jetzt keiner vor so eine kleine Eichel in so eine braune Kugel halt einfach sagt, ah, die Schönheit der Natur, wundervoll sieht dieses Ding aus. Also vielleicht doch, wenn er mit den richtigen Augen guckt, aber in der Regel nicht. Jedenfalls, du pflanzt das Ding, dann Wasser, Sonne und Erde und so weiter und irgendwann wächst da ein riesiger Baum raus, was du eigentlich willst. Irgendwann kommen da auch Früchte raus und so weiter. Und so funktionieren im geistlichen Leben halt auch ganz viele Sachen. Das Wort Gottes ist ein Same und auch was in dich reingelegt wurde bei der Wiedergeburt ist ein Same und der muss wachsen. Der muss wachsen. Du stellst ja auch fest, dass nicht alles wiederhergestellt wurde. Du läufst ja immer noch im selben Körper rum und wir warten ja noch auf diesen Körper, der keine Schwäche mehr hat, oder? Also der Christ sieht so überirdisch gut aus, dass man halt nicht ganz sicher ist, aber er ist noch in seinem alten Körper, okay? Also weißt du, du wachst ja immer noch auf und bist müde und so weiter teilweise, weil es ist ja so. Und auch so deine Seele, dein Denken ist ja auch noch nicht völlig wiederhergestellt. Du glaubst den größten Scheiß teilweise an Lügen halt einfach, wo du Sachen glaubst, die totaler Schwachsinn sind. Ja? Deinen Gefühlen kannst du nicht immer vertrauen, weil die dich auch zu den krassesten Sachen hinführen halt einfach. Aber es ist was in dich reingelegt worden, was gut ist, was von Gott ist, was ewig ist. Und da sagt auch die Bibel, dieses Ding, was in dich reingepflanzt wurde, das kann nicht sündigen. Also die Bibel sagt, was aus Gott geboren worden ist, kann nicht sündigen. Dieser Teil in dir drin, der kann nicht sündigen. Der Rest schon. Leider ja. Aber dieser Teil kann nicht. Und da würde ich jetzt einfach mal auf die Predigt von letzter Woche verweisen, von dem Daniel Exler. Hör die dir im Nachgang einfach nochmal an. Der hat so über Geist und Fleisch, hat einfach das Leben im Geist halt einfach geredet. Hör dir das nochmal an. Im Grunde halt einfach, indem wir in dem geistlichen Bereich halt leben, halt einfach sind wir dann in der Lage, so die Werke des Fleisches halt zu vernichten, halt zu zerstören, sagt die Bibel. So funktioniert dann das Leben auch irgendwann und du fühlst dich nicht, als wärst du irgendwie ein Auto, an dem das vierte Rad abmontiert worden wäre, sondern es flutscht halt einfach. Was gut ist. Okay. Gut. Also das war so der erste große Block. Gott wird uns richten. Wir werden definitiv vor Jesus Christus als dem Richter erscheinen halt einfach und da werden unsere Werke halt abgeklopft, die wir dann auf Grundlage der Errettung und der neuen Geburt halt einfach getan haben. Und da wirst du Belohnung finden für gewisse Sachen und gewisse Sachen werden total egal sein. Die werden einfach nur verbrannt. Ja, also ich wiederhole und betone nochmal, das, was du aus Liebe zu Gott getan hast, aus Hingabe zu ihm, aus einem demütigen, guten Herzen halt einfach wird Bestand haben und dafür wirst du Belohnung bekommen, wird mega sein. Aber dann werden halt auch deine Motive wirklich abgeklopft und dann werden auch Sachen, wo du mega stolz drauf bist, wo du denkst, hey, da habe ich mich so investiert, guck mal, was ich da für ein Opfer gebracht habe. Aber dann wird halt auch gezeigt, was für Motive dahinter gesteckt haben. Und dann wird einiges nicht mehr so herrlich aussehen. Einige sehr herrliche Sachen hier werden da überhaupt nicht herrlich aussehen. Okay? Deswegen sagt die Bibel halt auch einfach, wir sollen nicht vor der Zeit richten. Und da möchte ich jetzt nochmal im letzten Teil drauf eingehen und das muss ich jetzt knapp halten, weil der Gottesdienst sich dem Ende zuneigt. Aber ich habe noch 5 Minuten, oder? Cool, nice. Jetzt sagt die Bibel halt auch, weißt du, wir sollen nicht richten. Weil halt einfach nur Gott der Richter ist, halt einfach, es steht dir nicht zu richten. steht dir eigentlich über nichts zuzurichten, ein Stück weit. Weißt du, wir sollen schon Sachen beurteilen, logischerweise. Wir können auch sagen, wenn irgendwas nicht passt halt, aber wir sollen niemanden verurteilen. Es macht keinen Sinn zu urteilen, aus unterschiedlichsten Gründen halt einfach. Jesus sagt in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jakobus sagt auch halt einfach, weißt du, ihr wollt auch nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden, dann könnt ihr euch nicht als Richter des Gesetzes aufspielen. Du kannst jetzt nicht einfach Leute nach dem Gesetz richten halt einfach und dann erwarten, selber nach der Gnade Gottes gerichtet zu werden. Ein Stück weit ist es wichtig halt einfach, Leute nicht zu verurteilen halt einfach. Weil du willst doch auch aus der Gnade und aus der Barmherzigkeit willen beurteilt werden, oder? Du willst doch am letzten Tag sagen, ich rechne dir deine Sünden nicht an, weil du an Jesus geglaubt hast. Und dann solltest du ein Stück weit auch mit dieser Haltung halt vorgehen, weil Gott das halt nicht cool findet, wenn du dann umgekehrt sagst, aber du, dich verurteile ich jetzt halt einfach, weil du halt gegen das Gesetz verstoßen hast in dieser einen Sache. Durch das Gesetz wird niemand vor Gott gerecht, weil wenn du eine Sache falsch gemacht hast, hast du gegen das ganze Gesetz verstoßen. Das steht da auch im Jakobus Kapitel 2 oder so. Richte Leute nicht nach dem Gesetz halt einfach, weil du ja selber auch nicht so beurteilt werden willst. Dann hatten wir eben in 1. Korinther 3 hatten wir gelesen, dass Jesus gesagt hat, dass Paulus gesagt hat, Holz, Heu, Stroh, Gold und so weiter. Und am Ende sagt er dann, also etwas weiter im selben Kapitel, meint dann halt, ich bin mir selber nichts bewusst in meinem Dienst, ich habe meinen Dienst so gut ausgeführt, wie ich konnte. Okay? Also ich habe der Gemeinde gedient und so gut, wie ich konnte und ich bin mir echt nichts bewusst, ich habe ein reines Gewissen. Aber er sagt dann, dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Ich richte mich selber auch nicht, ich beurteile mich selber nicht, weil es wird am letzten Tag offenbar. Ein Stück weit brauchst du dich nicht mal selber richten. Weil dein Urteil wird auch irrelevant sein, ein Stück weit. Weißt du, wir denken teilweise halt einfach, sind wir völlig überzeugt, dass wir richtig liegen und können trotzdem voll daneben liegen. Und wir können auch teilweise denken, wir liegen falsch und liegen aber in Wirklichkeit richtig. Also weißt du, du bist selber kein verlässlicher Richter. Selbst an einem guten Tag kannst du auch nur ahnen, was deine eigenen Motive sind und was willst du schon über jemand anders sagen. Du hast keine Ahnung, was er für einen Hintergrund hat. Und Gott wird da auch so ein Stück weit, das wäre auch noch so ein Prinzip vom Gericht, aber ich habe eure Geduld langsam aufgebraucht, von daher versuche ich es zusammenzubinden. Also jedenfalls, Jesus sagt schon auch, weißt du, wir werden gerichtet nach dem Maß an Licht, was wir hatten. Jesus sagt so diesen Weheruf über diese Städte, durch die er predigend gezogen ist und sagt halt, weh dir Korada ziehen, weh dir Bethsaida. Wenn Sodom und Gomorra diese Predigten gehalten bekommen hätten, hätten sie Sack und Asche halt einfach Buße getan und denen wird es leichter gehen am Tag des Gerichts. Also ein Stück weit wirst du auch gerichtet nach dem Maß, was Gott dir an Offenbarung und an Licht gegeben hat. Gewisse Leute, die jetzt auch einfach total bescheiden aussehen halt einfach in dieser Welt, werden da ein relativ mildes Urteil bekommen, weil die sind von völlig anderen Voraussetzungen gestartet als du. Du hast keine Ahnung, wo jemand gestartet ist. Du hast keine Ahnung, was seine Story mit Jesus ist, was sein Weg ist. Was weißt du schon? Nix. Also das Gericht wird halt wirklich völlig, völlig anders ablaufen. Die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Alles, was wir jetzt denken, mal gucken, was davon stimmt. Werden wir sehen. Ich weiß es jedenfalls nicht und ehrlich, sorry, du weißt es auch nicht. Okay. Und auch noch eine Sache. Richte dich nicht selbst. Also wenn ich jetzt so in meinem Leben reinschaue, die Falle, in die ich als meistes reingetreten bin in meinem christlichen Leben, ist halt mir selber meine Fehler nicht zu vergeben, mich selber zu verurteilen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht habt ihr mit dem kein Problem, aber für mich war das immer ein Riesending, wo ich immer mal wieder drin bin. Ich halt einfach, weißt du, ich will das Richtige tun, will Gott schon auch gefallen. Dann merke ich halt häufiger auch einfach, es passt nicht. Weißt du, ich benehme mich einfach total scheiße oder ich auch jetzt die Qualität von dem, was ich liefere, ist nicht so toll. Weißt du, und das, um sich selber dann zu richten und zu verurteilen, ist auch sinnlos. Weißt du, erstens mal, Gott wird dich nicht verdammen, Gott ist dein Fürsprecher, dann brauchst du es auch selber nicht machen, du brauchst nicht mit dem Teufel noch irgendwie die Hand zu reichen, halt in dem zu helfen, dich anzuklagen, mach's nicht und du brauchst dich nicht selber richten, weil Gott wird's machen. Gott wird's machen. Okay, gut. Ich bin beeindruckt, dass ihr das durchgesessen habt, sehr cool. Es ist jetzt nicht das einfachste Thema, also ist mir schon bewusst, es gibt sicherlich Themen, die leichter verdaulich sind. Sollte klar sein. Aber meiner Meinung nach ist es ein wichtiges Thema, weil ich wiederhole, und das ist jetzt meine Mini-Wiederholung, jeder von uns wird sterben und jeder von uns wird vor dem Richterstuhl Jesu Christi erscheinen. Das wird, nachdem du deine Äuglein zumachst und dann wieder aufmachst, das Erste sein. Du wirst vor Jesus als deinem Richter erscheinen. Jesus wird da dein Richter sein, also jemand, der eigentlich bedingungslos für dich ist. Von daher kannst du ein Stück weit entspannt sein, weil du wirst da absolut fair und gerecht beurteilt werden. Du wirst nicht verurteilt werden für nichts, wo du effektiv nichts kannst. Aber es wird halt auch alles aufgedeckt. Und da werden die coolen Sachen in deinem Leben werden belohnt werden. aber es werden halt auch viele Sachen verbrennen und dann wirst du halt auch ein Stück weit Schaden davon haben, halt einfach, weil du in Ewigkeit halt gewisse Sachen nicht bekommen wirst, die Gott dir eigentlich geben wollte. Und dann wird großes Bedauern da sein. Und deswegen diese Botschaft, wenn du sie jetzt hörst und es wirklich halt hier verinnerlichst halt einfach in diesem Licht halt lebst, dann kannst du das Bedauern kleiner machen und die Freude größer machen. Und ich denke, das sollte doch irgendwie ein Ziel sein. Gut. Okay. Gut, ihr Lieben, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und euch auch. Ciao.